Vorab gibt's jetzt ein bisschen Werbung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell, ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen die Elterngeldhelden euch dann auch auf Wunsch noch den lästigen Papierkram ab. Somit habt ihr nach der Geburt genügend Zeit für euch, für eure Familie und euer Baby. Dadurch kommt es in der Regel dann auch zu keiner Verzögerung bei der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2022 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ja, heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar geht's um das Thema elterliche Wut. Und ich hatte ja schon mal eine Folge hierzu gemacht mit der Maria Luisa, wo ich mich über dieses Thema Autonomiephase mit ihr unterhalte. Und in manchen Situationen waren wir uns ja nicht ganz so sicher, wie geht man am besten mit dem Kind um. Und aufgrund dessen habe ich mir heute nochmal eine Expertin mit in den Podcast eingeladen, um diese Fragen zu klären. Hallo Julia.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Möchtest du dich denn einmal kurz vor die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Julia Eichelmann-Freise. Ich bin Elterncoach und Mutter und ich darf Mütter vor allem dabei begleiten, ihre eigene Wut besser zu integrieren, damit sie dann auch gelassen durch die Autonomiephase gehen können. Ich glaube, auf die einzelnen Themen werden wir nachher nochmal eingehen, aber ich hoffe, dass der ein oder andere sich hier schon mit den Themen auch wiedererkennt, weil ich glaube, das ist kein Einzelfall. Auch bei mir war das so. Also ich bin, während meine Tochter in der Autonomiephase war, bin ich dann auch so ziemlich an meine Grenzen gekommen und war überfordert. Und dann kam mein Sohn halt noch in unsere Familie, großes Glück. Und gleichzeitig wurde es natürlich dann nicht weniger stressig, sage ich mal. Und dann habe ich einfach bemerkt, okay, mir ist Familienleben viel, viel zu stressig geworden. Ich habe das Gefühl, das übermannt mich und auch bin ich ruppiger, sage ich mal, mit meiner Tochter umgegangen, als ich eigentlich wollte und stand dann da auch und dachte so, nee, also so nicht. Und jetzt gehe ich das Thema an für mich selber und das hat sich so gut angefühlt und ich bin auf so viele Dinge gestoßen, die ich dann auch einfach nicht für mich behalten wollte. Genau, und da ich ja eh als Elterncoach Eltern begleite, habe ich dann auch gemerkt, wie viele andere Eltern das betrifft und arbeite vor allem jetzt mit Müttern an diesen Themen.
Richtig, richtig schön und das ist ja auch unser Grund, warum wir heute gemeinsam diese Podcast-Folge aufnehmen. Ja, weil ich habe dazu wirklich eine Expertin gesucht, weil ich mich neulich, und dazu gibt es ja auch eine Folge, mit einer Mami unterhalten habe, gerade über dieses Thema Autonomiephase.
Ja.
Und sobald diese Folge hier rausgekommen ist, gibt es auch die andere Folge schon, da kann man auch mal reinhören. Und da fand ich es auch so spannend, weil ich finde, man kommt selber da, wie du es auch sagst, so an seine Grenzen. Und wenn die Kleinen dann anfangen, so ihren eigenen Willen zu entwickeln, da passiert auch was bei einem selber. Also
toll.
Neulich hatte ich auch so einen Tag, also es wird irgendwie auch immer stärker, habe ich das Gefühl, umso stärker der Wille von dem Kleinen wird. Ich merke es einfach so bei mir. Und da habe ich so gemerkt, so, oh, das war das erste Mal, dass ich mir so dachte, ich muss kurz den Raum verlassen. Weil sonst weiß ich nicht, was ich mache. Das ist jetzt Quatsch. Ich bin mir dessen schon bewusst. Aber es ist schon so, wo du dir denkst, boah, also einen erwachsenen Menschen würdest du bei so einem Verhalten anschreien oder würdest die Tür knallen oder, und das kannst du ja bei einem Kind nicht machen. Aber da habe ich schon gemerkt, da brodelt's.
Ja, voll. Ja, ist auch cool, dass du das so teilst. Und ich glaube, einfach so geht super viel. Ne? Also ich habe jetzt gerade auch, ich habe einen Online-Kurs Kühlerkopf mit Kind. Ich habe jetzt gerade eine Gruppe beendet und ich muss gerade an eine Mutter denken, weil die auch, als sie angefangen hat, hat die auch zu mir so gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zündschnur. Und das finde ich gerade bei dir habe ich gemerkt, ne, du bemerkst ja den Punkt, wo du den Raum verlassen möchtest. Und das ist so gesehen, es ist gut, dass du das bemerkst. Ne? Es ist natürlich keine schöne Situation für dich. Und trotzdem gibt es auch viele Eltern, und da kann man dann auch sehr gut mit arbeiten, ne? Aber die dann doch, ne, das passiert uns ganz schnell, wenn die Kinder, sage ich mal, aufgebracht sind, dass wir dann ein Stück weit angesteckt werden, sage ich mal, ja, und dann rutschen wir auch innerlich in so ein, dass wir dann nicht mehr wirklich bei vollem Bewusstsein sind und wir nehmen Dinge sehr persönlich und dann kann es in so einem Teufelskreis, sage ich mal, landen und dann können Situationen doch schon sehr schwierig gehen. Darum erstmal für dich als positives Feedback vielleicht, es ist gut, dass du diesen Punkt bemerkst, ne, und Autonomiephase ist unglaublich herausfordernd, besonders finde ich beim ersten Kind. Und das darfst du als Anstrengung empfinden. Also das finde ich schon auch total in Ordnung.
Ja, aber ich finde es echt auch spannend, oder dass es sich dann auch so steigert. Ich dachte,
voll, ja.
Also ja, es ist vielleicht auch logisch und es wird bestimmt auch nochmal anders, wenn der Kleine dann sprechen kann, weil unser Sohnemann, der ist jetzt 1 Jahr und 7 Monate und kann noch nicht sprechen. Ja, aber ich glaube, da kommen ja nochmal ganz andere Dinge auf uns zu. Wenn er sich dann wirklich äußert, so sage ich mal, klar, ich merke, wenn ihm was nicht passt und dann zeigt er mir das auch mit Händen und Füßen oder schlägt auf mich ein. So
gesehen braucht er gar keine Sprache, ne?
Genau, aber ich glaube, da kommt dann trotzdem nochmal was, wenn dann ja vielleicht auch irgendwelche Ausdrücke kommen oder wer weiß, was die dann alles lernen. Also,
ja.
Wie alt sind denn deine Kids?
Meine Kinder sind 4 und 2.
Okay.
Und das dritte Kind ist gerade unterwegs quasi.
Oh, schön. Also,
genau, darum, da kommt auch noch jemand. Und also ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst. Und die Autonomiephase, ich glaube einfach, das packt so viele Eltern und dementsprechend auch so viele Mütter, einfach weil es auch diese erste Ablösephase ist. Ne? Die zweite Ablösephase ist dann die Pubertät und dazwischen kommt ja auch noch ganz viel. Und trotzdem, wenn wir uns das mal klar machen, ja, also wir als Mütter, wir tragen die Kinder natürlich bei uns im Bauch, also enger verbunden sein kann man ja quasi nicht. Ne? Und mit Beginn, also dass quasi Nabelschnur durchschnitten wird, mit diesem Beginn quasi fangen die Kinder natürlich auch an, immer weiter autonom zu werden. Ne? Das ist natürlich auch super wichtig, weil wir wollen ja auch, dass die Kinder irgendwann kommt der Tag, wo die ausziehen und wo die dann auch selbstbestimmt durchs Leben gehen dürfen. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese Autonomiephase. Für uns natürlich herausfordernd, weil die quasi an uns üben. So, ne? Und ich finde, man darf sich aber diesen Cut fast und diese neue Phase einfach auch nochmal bewusst machen, dass wir waren so nah mit denen verbunden oder sind ja auch. Ne? Und trotzdem geht es immer darum, auch ein Mini-Stückchen noch loszulassen. Und dein Sohn ist ja jetzt auch sehr klein. Ne? Also ich finde auch, das wird ganz unterschiedlich erfahren. Also wir sind auch im Bauch handeln wir schon autonom quasi, ja. Und ganz oft wird das so, ja, ab wann beginnt Autonomiephase? Ist das jetzt ab 1, ist das ab 2? Das ist auch ein Persönlichkeitsding, finde ich.
Und ich dachte auch, das kommt erst später.
Ja, man hat noch ein bisschen Ruhe quasi, genau. Und ja klar, dann gibt es natürlich auch das ein oder andere Autonömchen, was das einfach auch, ja, die Kinder haben das auch in ihrer Persönlichkeit und es ist wichtig, dass sie das haben. Ne? Und dann, wenn wir darauf stoßen, dürfen wir erstmal, ja, weiß ich nicht, tief durchatmen und realisieren, ach krass, gestern waren wir noch immer über alles einer Meinung oder vielleicht war es auch sehr leicht, die Kinder dann zu überzeugen, komm, wir machen das jetzt so und so. Und jetzt ist eine neue Phase und die dürfen wir anstrengend und herausfordernd empfinden. Und ich finde einfach auch ganz wichtig, wir müssen uns, weil das war einfach auch mein Punkt, ne? Ich dachte dann so, okay, also so wie es ist, ist es für mich nicht in Ordnung, ne? Ich möchte so nicht meinem Kind gegenübertreten und ich weiß aber auch gar nicht, wie ich es anders machen soll. Ich glaube, das ist auch so ein Tick weit ein Generationenkonflikt, ne? Vielleicht hat es bei uns in der Erziehung manche Dinge vielleicht auch gar nicht so gegeben, ja, dass Wutanfälle toleriert wurden oder so, ne? Und dass da einfach so ein bisschen ein strengerer Ton vielleicht herrschte. Und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt in dieser Generation auch ein Stück weit so überfordert. Wir wollen, dass die Kinder ihre Gefühle erfahren dürfen, aber uns fehlt halt diese Brücke, ne? Ja, wie geht denn das? Und wie soll ich das aushalten, ohne dabei drauf zu gehen, ja? Um es jetzt einfach mal ganz platt zu sagen. Und ich finde, da dürfen wir es jetzt, ja, dürfen wir uns auch wieder ein Stück weit einfach schlau machen und schauen, wie will ich's, was will ich und wie kann ich das dann auch erreichen?
Richtig gut. Und da geht ja wahrscheinlich auch dein Kurs drauf ein, oder?
Genau. Das ist natürlich mein Anliegen, weil ich einfach, also ich kann da einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, wie gesagt, mich viel damit beschäftigt und als mein Sohn dann dazu kam, da war auch ne, Schlafmangel und alles hilft natürlich nicht. Und trotzdem ist wirklich, also um es mal auf den Punkt zu bringen, meine größten Fazits sind, dass der größte Effekt hat, auf sich selbst zu schauen. Ich habe auch eine pädagogische Grundausbildung abgeschlossen und habe da auch nochmal ganz viel gelernt, wie können wir auf die Kinder eingehen. Und das sind super wichtige Stellschrauben, ne? Woran wir drehen können, die den positiven Effekt im Familienleben haben können. Und ich muss aber auch sagen, ich habe einfach auch länger um das Thema selbst drumherum so ein bisschen geeiert und habe dann, ne, was macht man dann? Man realisiert, man braucht Zeit für sich, ne, dann machst du eine Morgenroutine, was ja auch nicht immer möglich ist, je nachdem wie auch die Ablöse vom Partner vielleicht auch realisierbar ist, ne? Und ich habe ganz viel gemacht und habe mich letztendlich aber nicht mit meiner eigenen Wut beschäftigt und das war für mich jetzt der Schlüssel und das ist auch ja, was ich mit den Müttern dann mache, dass wir wirklich auch die Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir rasten aus oder wir rasten gleich aus, ich muss den Raum verlassen oder vielleicht bin ich auch handgreiflich geworden, dass das so, dass wir diese Momente uns gemeinsam zusammen anschauen, analysieren und daraus quasi schlau werden, ja. Und dadurch, ich habe eben noch mit einer Mutter gesprochen, die sagte auch, eigentlich ist es ja immer dasselbe, was mich aufregt. Man realisiert dann, es ist fast, ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann merkt man einfach, worum es geht und was einen selber sehr persönlich berührt. Und umso öfter man quasi diese Situation durchläuft und die durchgeht, umso weniger, sage ich mal, werden auch die eigenen Wutanfälle, ne, weil man dann einfach besser versteht. Also ich habe jetzt auch Momente, wo ich denke, so und anstrengend und wo ich realisiere, hättest du früher wahrscheinlich anders reagiert. Ne? Weil ich jetzt es besser durchschauen kann.
Ist es also dann auch wichtig, dass man quasi versteht, warum man wütend wird, oder? In der Situation. Warum macht mich das Kind jetzt wütend? Weil ich muss auch sagen, ich denke mir manchmal, oder mit klarem Verstand, ohne so eine Situation, dann guckst du drauf, musst vielleicht noch lächeln und denkst dir so, so schlimm war es gar nicht oder was hatte ich vorhin eigentlich? Aber wie du es auch sagst, wenn dann manches so zusammenkommt und dann Schlafmangel und man ist vielleicht eh schon gestresst und vielleicht muss man gerade aus dem Haus und dann kommt noch so ein Wutanfall, da platzt man schon.
Genau und ich kann es wirklich nachempfinden und wie gesagt, ich habe mich da selbst auch eine Zeit lang vorgedrückt, würde ich fast sagen, weil das sind ja keine schönen Situationen und dann folgt Scham und Schuld und so will man ja nicht sein und dann ist das, ne, und das ist auch historisch gesehen, für uns Frauen war Wut immer ein No-Go und wenn wir heute wütend werden, werden wir auch immer noch sehr schnell als zickig oder hysterisch oder irrational betitelt, und abgewertet. Und darum ist es immer noch, wir dürfen uns das auch ein Stück weit erlauben. Wir dürfen wütend sein, ne? Das ist eins unserer Basisgefühle. Und jedes Gefühl hat halt auch eine Berechtigung und seinen Sinn. Und nur weil wir mit Freude besser umgehen können und weil das akzeptierter ist, die Wut ist trotzdem da und ist ein Teil von uns. Und es ist viel gesünder, die zu integrieren und damit umgehen zu lernen, anstatt immer, ich beschreibe das manchmal wie so ein Luftballon, den man probiert, unter Wasser zu halten. Ne? Das ist unheimlich anstrengend und funktioniert meistens auch nur eine Zeit lang. Und es geht halt darum, dass man nicht mehr diese unkontrollierten Wutausbrüche hat, sondern dass man sich selber besser lernt zu verstehen, seine eigene Wut und auch seine eigenen Wunden. Und dementsprechend ist man viel ruhiger. Und das ist halt so der Schlüssel. Ne? Wenn wir uns beruhigen können innerlich, dann, dann strahlen wir das natürlich aufs Familienleben aus. Und das hat auch nichts mit Schuld zu tun, finde ich. Ne? Es zeigt nur auch, weil die Kinder einfach in so einer großen Abhängigkeit zu uns sind, dass das einfach so einen Rieseneffekt hat. Wenn wir den Blick auf uns richten, dass wir dann ganz viel im Außen auch und im Familienleben erreichen können. Ja, wenn ich nur noch eins ergänzen darf, also ich bin wirklich auch riesengroßer Fan von Yoga, von Morgenroutine, von positiven Affirmationen, und das ist nicht letztendlich, was den Unterschied macht, meiner Meinung nach, sondern der Unterschied macht, sich wirklich diesen Momenten zu widmen, die anzuschauen und genau so quasi das Familienleben zu ändern. Und dann ist Yoga und alles und Tasse Tee und fünfte Tasse Kaffee oder so, ist toll. Und manchmal braucht man das dann aber auch gar nicht so sehr, weil man einfach auch nicht so fertig ist, ne? Weil es einfach ja auch so kräftezehrend ist, diese Auseinandersetzungen. Ne?
Ja, ja. Was würdest du jetzt aber sagen, so als Expertin, wie geht man am besten mit solchen Situationen dann um? Sagt man das dem Kind auch, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade wütend, also dass man es quasi auch vor dem Kind benennt, wenn man merkt, okay, man kommt jetzt da in diesen Struggle und dreht fast durch. Wie geht man damit um in der Situation?
Ja, also ich finde es generell immer wertvoll für alle, sich sichtbar zu machen. Ja, und ich glaube, manchmal haben wir so ein bisschen die Erwartung an uns selber, dass wir immer alles im Griff, immer alles unter Kontrolle, also in Anführungszeichen, was auch immer das heißen mag, ne, haben müssen, und dass wir immer die Antwort und die Lösung haben müssen. Und ich finde, das ist nicht so. Ich finde, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, meinst du jetzt, wenn quasi das Kind total aufgebracht ist, dass wir
genau,
dann sagen,
genau, oder wenn es vielleicht auf mich jetzt einschlägt oder was ist da die richtige Situation, sage ich dann, ja, ist alles gut, oder, weil, also kann man ja auch nicht, also ist ja irgendwie gegen
das. Ist auch nicht authentisch, ne, weil es ist ja nicht alles gut. Alles gut, finde ich,
er tut mir so ja dann weh, also natürlich ist klar, dass ich ihm nicht dann auch irgendwie, ja, wenn er mich jetzt zwickt oder so, dann mache ich ja nicht das Gleiche, aber ich muss ihm ja schon vermitteln können, hier ist ein Punkt, oder?
Ja, ja.
Auch also wenn ich möchte, dass er sich auslebt. Also das ist, finde ich, so einen Zwiespalt.
Ja, also ich finde es gut, guck mal, da ist bei dir eine Grenze erreicht. Und das ist erstmal wichtig, dass du die selber wahrnimmst. Und da fällt mir jetzt gerade nur ein, ich habe einen kostenlosen Konflikt-Crash-Kurs, da wird das auch nochmal ganz viel beschrieben. Der ist auf meiner Homepage, den könnte man sich dazu anschauen. Aber ich finde, es ist wichtig, erstmal die Situation zu verstehen. Ja, also dein Kind ist in dem Moment anscheinend so aufgebracht, dass es seine Wut äußert, indem es auch irgendwie körperlich handgreiflich wird. Ja, also das ist erstmal die Situation. Und hier finde ich auch wichtig, ich arbeite da mit dem Eisberg auch von Katja Saalfrank, nicht auf der Eisbergspitze zu verharren. Also du darfst, finde ich, ruhig sagen, so das möchte ich nicht, das tut mir weh. Aber was ganz oft uns Erwachsenen passiert, ist, dass wir da dann drauf kleben bleiben und dass wir da in eine Spirale gehen und uns eigentlich vom Hauptkonflikt ablenken lassen. Ja, also wenn wir dann reingehen in eine Diskussion, man haut nicht, man tritt nicht, man beißt nicht, dann ist so ein bisschen dieser Lerneffekt und der mögliche Win-Win von so einer Situation ist einfach dann haben wir einfach eine andere Abbiegung genommen, ne? Und ist ein bisschen verrannt. Und ich finde, es reicht einmal zu sagen, du, das möchte ich nicht. Und trotzdem dürfen wir realisieren, das ist nur der Ausdruck von der Wut. Und wir können dann auch dem Kind widerspiegeln und sagen, ich sehe, dass du wütend bist. Ne? Also dann letztendlich auf die Wut selber eingehen, ist, denke ich, noch mal viel wichtiger und auch viel wertvoller. Mhm. Und trotzdem auch immer auch bei sich. Ne? Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir aufgebracht sind, dann können wir Kinder nicht vernünftig regulieren. Das ist einfach so. Darum, meine Devise ist einfach, es fängt immer alles bei uns an. Ja, du darfst dann bei dir auch bemerken, woran merkst du zum Beispiel körperlich, dass du an deine Grenze kommst? Merkst du, dass dein Herz schneller schlägt? Merkst du, dass dein, Kopf vielleicht rot ist und dir ganz heiß wird? Ne? Das ist bei jedem anders. Also du darfst das erstmal bemerken. Und kannst dann auch schauen, was hilft mir denn gerade, um durch diesen Moment gut zu kommen und auch, um hier mein Kind ganz gut zu begleiten. Mhm. Und was ich auch sehr oft bemerke bei Eltern, ist auch, dass ein unheimlicher Druck da ist, das Kind schnellstmöglich zu beruhigen. Also Thema Lautstärke kommt da auch, ne? Dass eigentlich, ne, was du eben gesagt hast, mit alles gut, dass das so das oberste Ziel ist. Und das ist ein Irrtum, das ist ein Missverständnis, glaube ich, noch ein altes. Es geht in erster Linie darum, das Kind zu begleiten und die Emotionen vom Kind ein Stück weit zu halten und aushalten zu können. Es geht nicht darum, direkt die Lösung zu haben, einen zweiten Keks, weil der erste vielleicht übergebrochen ist, anzubieten. Ne? Wir sind dann sehr schnell, okay, was mache ich? Und setzen uns damit selber unter Druck. Mhm. Und da finde ich, wenn man auch diese Momente aufarbeitet, darf man auch realisieren, eigentlich geht es darum nicht. Eigentlich geht es darum, dass das Kind in seiner Emotion gehalten wird. Und das ist natürlich aber super schwer für uns, wenn wir diese Emotion bei uns, ja, wenn wir da einfach in der Vergangenheit nicht so den Erfahrungsschatz zu aufbauen konnten. Mhm. Ne? Und das ist, bei Frauen ist das typisch, dass Wut einfach, ne, wie schon gesagt, immer ein No-Go war. Und deswegen fällt es uns dann auch super schwer, die Wut von unserem Kind zu tolerieren.
Ja, das stimmt. Oder man merkt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen ist und ein Kind bekommt jetzt total den Wutanfall. Also es ist irgendwie, ich erlebe das eigentlich wirklich wöchentlich, wenn ich zum DM gehe, dass irgendeine Mama mit ihrem Kleinen kämpft oder ich selber, weil der dann irgendwas anderes möchte. Und da ist es dann natürlich schon so, klar, auch in der Öffentlichkeit.
Ja, das ist dann immer extra schwer, ne?
Genau, da macht man sich ist dann peinlich und dann, genau. Ja, ja, und da hast du vielleicht noch einen Schnulli vergessen und dann geht es auch nicht mehr und dann, ist die Kacke
und dann werden wir, dann werden wir innerlich unruhig, das ist dann so, was dann passiert. Und dann finden die Kinder keine Andockstation, um sich zu regulieren. Und das kann dann halt so sich hochschaukeln.
Ja, ja. Was ich auch immer ganz arg spannend finde, bei meinen oder bei den Großeltern von meinem Sohn, da ist er immer wie ein kleiner Engel oder zum Beispiel auch morgens. Wir hatten zum Beispiel einen echt scheiß Morgen und dann kommt der Opa oder die Oma und das ist wie weggeblasen. Und wenn ich das dann manchmal so erzähle, dann denke ich mir so, die glauben mir das jetzt wahrscheinlich gar nicht, die Großeltern, die denken jetzt, ich spinne. Und die dann immer so, ach ja, und es ist ja so ein Lieber und mit ihm ist ja so gut und so gut auszuhalten. Da sage ich manchmal, hast du eine Ahnung?
Ja, voll. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich höre das auch oft, weil ich finde, es wird relativ, also ich höre oft von Eltern, dass sie sagen, also im Kindergarten oder in der Kita, da glauben die mir das auch nie, ne? Ist ja so ähnlich. Da glauben die mir nie, dass der auch richtig wütend sein kann und so weiter, ne? Da ist der das liebste Kind. Und ich finde das ganz spannend und ich finde, das zeigt auch so, dass, sage ich mal, in anderen Konstellationen oder anderen Orten und mit anderen Leuten gelten einfach andere Regeln. Das ist so, ne? Und die Kinder wissen auch zu kooperieren natürlich. Das wissen die mit uns auch und trotzdem, ne? Auch das, letztendlich ist es auch ein versteckter Liebesbeweis, ne? Auch wenn das natürlich in dem Moment super schwer ist zu sehen. Aber du darfst schon auch realisieren, bei dir, du bist ein sicherer Hafen, ne? Bei dir traut er sich das, bei dich traut er sich zu kneifen oder sonst was. Was er woanders auch empfindet als sehr starke Emotion, aber er wird sich nicht trauen, rauszulassen, ne? Und letztendlich ist das auch ein Riesenkompliment an dich. Da darf man natürlich lernen, mit umzugehen.
Ja, es ist auch spannend, das so zu sehen. Das merke ich jetzt gerade, wenn du das so sagst.
Ja, es hört sich manchmal paradox an, aber es ist so. wieso, keine Ahnung. Und wir treten auch nicht unserem Chef vors Schienbein, obwohl wir vielleicht manchmal gerne würden, weißt du?
Ja, ja.
Und also ich höre das ganz oft, dass die Eltern sagen, im Kindergarten wird ist sowas nie oder, ne? Und andererseits gibt es auch die andere Seite, dass Kinder zum Beispiel die Kindergartenleitung beißen oder so, ne? Und das, dann ist eine Grenze von dem Kind auch überschritten worden, ne? Und das Kind weiß sich nicht anders zu äußern. Also das darf man sich auch ruhig ansehen. Aber ja, das, was du sagst, das glaube ich. Nimm's irgendwie als Kompliment, wenn es geht.
Das ist auch gut. Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal anders drüber nachdenken.
Ja.
Also es ist ja auch schön, dass er jetzt, sage ich mal, bei anderen vielleicht nicht so das rauslässt, wie du es jetzt gerade auch erzählt hast. Wenn das dann irgendwie im Kindergarten ist, kann einem ja dann auch unangenehm sein. Ist ja dann wieder diese Situation mit Fremden oder
Und trotzdem spüren die Kinder das ganz oft, ne? Und wissen ja auch, die Kinder sind ja einfach abhängig von der Verbindung und wissen dann auch, hier bin ich Teil der Gruppe und wenn ich Teil der Gruppe sein will, dann gelten die und die Regeln und daran probiere ich mich zu halten. Und trotzdem ist es natürlich auch total entwicklungsgerecht und menschlich, dass man vielleicht das nicht immer packt so. Ne?
Ja. Wie lang geht denn so eine Autonomiephase?
Ja, gute Frage.
Wahrscheinlich das ganze Leben.
Also Autonomie ist auch eins unserer emotionalen Grundbedürfnisse. Also Autonomie ist per se, wie gesagt, im Mutterleib schon, ja, dass die Kinder vielleicht mit dem Daumen zum Mund gehen oder sonst was, das ist auch schon, machen die erste Erfahrungen in Sachen Autonomie und dann geht es natürlich immer weiter und ja, wie gesagt, da die Kinder ja auch selbstständig später leben sollen und wollen, geht das natürlich immer weiter und wird immer weiter ausgebaut. Und ich finde es immer, also ich finde es schwer, ganz viele sagen irgendwie, die Phase ist von 2 bis 5. Aber ich weiß nicht, zum 30. Geburtstag oder so wird man auch mal so gefragt, und wie fühlst du dich jetzt? Und dann denkt man so, ja, genauso wie gestern eigentlich. Das ist natürlich nicht so, es sind nicht so harte Cuts, ne? Also ich nehme es ganz unterschiedlich wahr. Es ist mit Sicherheit von 2 bis 5 irgendwie ein Thema. Und trotzdem, könnte es auch sein, dass bei deinem Sohn vielleicht einfach auch so ein Persönlichkeitsding, ne, dass das einfach auch schon ausgeprägter ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass Geschwisterkinder, also wenn es schon ein älteres Geschwisterkind gibt, dass es dann bei den zweiten, dritten oder was auch immer, dass das dann auch schon viel eher losgeht. Also auch, ne, die Kinder lernen um den ersten Geburtstag circa rum, lernen die zu laufen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenstück Autonomie. Und da ist einfach ein Spielraum drin. Das kann man so jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es erwischt uns halt so relativ eiskalt, weil es halt so ein Kontrast ist zu dem, was davor war. Und trotzdem, wie gesagt, also wenn man sich gut mit der Autonomiephase, finde ich, beschäftigt, dann ist quasi auch die zweite Autonomiephase und alles, was danach so kommt, also Wackelzahn, Pubertät und so weiter, dann ist das auch, das ist, dann hat man einfach auch schon eine gute Basis gelegt, sage ich mal.
Das stimmt. Ja, wenn man jetzt sagt, man möchte mit dir arbeiten, Julia.
Ja.
Wie läuft denn das ab? Du hast einen Online-Kurs zu dem Thema?
Ja, genau. Der heißt Kühlerkopf mit Kind. Also man kann einfach auf meine Seite gehen, auf julia-eichelmann-freise.de.
Werde ich auf jeden Fall alles auch in den Shownotes verlinken.
Perfekt. Oder bei Instagram bin ich aktiv, da heiße ich Julia Elterncoach. Und wie ich es im Moment immer mache, ist, dass man findet auf der Seite so einen Button Erstgespräch. Und dann kann man sich quasi eintragen und ich erhalte dann die Daten und die Erlaubnis, um einen kontaktieren zu dürfen. Und dann kann man in einem kurzen Gespräch auch schon mal schauen. Ich finde immer ganz wichtig, ist man ein Match quasi, ne? Passt man zueinander? Das dürfen dann so beide Seiten schauen. Und was ist auch das Anliegen? Was ist meine Thematik und wo will ich hin? Dass man das so ein bisschen abklappert. Und der Kurs startet in der Gruppenversion noch das nächste Mal im Oktober. Und sowieso biete ich den aber in der Einzelbegleitung immer an.
Okay.
Genau,
okay.
Also dass, wenn man nicht bis Oktober warten möchte oder sagt, ich möchte das, bin eh nicht so der Gruppentyp oder ich möchte es vielleicht mit meinem Partner gemeinsam machen, dann gibt es da auch diese Option.
Und dann hast du immer quasi feste Tage, wo der Kurs stattfindet.
Ja, es ist ein Online-Kurs, das ist das Praktische, weil ich habe auch realisiert, es ist natürlich, und kennen wir wahrscheinlich alle mit kleinen Kindern, es ist herausfordernd, wirklich feste Termine immer einhalten zu können. Also es ist, der Kurs ist auf 7 Wochen angelegt und es gibt halt Online-Module und da wird ja circa jede Woche ein neues Modul freigeschaltet. Und dann gibt es alle 10 bis 14 Tage gibt es ein Live, wo wir nochmal zusammenkommen per Zoom und alle Fragen und Fazits besprechen können. Und weil ich aber auch weiß, dann ist jemand krank oder keine Ahnung, wir wissen ja alle, wie es ist, gibt es halt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich während diesen Wochen, 7 Wochen auch täglich erreichbar bin. Also auch am Wochenende, da ist niemand allein und wenn es eine Frage gibt oder eine Unsicherheit oder einfach ein, weiß ich nicht, ich möchte da gerade mal was loswerden, dann gibt es da immer auch eine enge Anbindung, was mir ganz wichtig ist.
Das ist ja auch super, ja.
Ja, genau.
Ach, richtig schön.
Voll ja, gut. Fühl dich eingeladen. Ne? Ich würde mich freuen. Also,
wahrscheinlich spätestens, wenn das zweite dann da ist und ich total an meine Grenzen stoße. Ich sage nämlich schon immer, also da bin ich echt auch gespannt, was dann nochmal innerlich mit mir passiert, weil es ist ja dann nochmal, es würfelt ja nochmal alles durcheinander und die Familie verändert sich nochmal, weil einfach ein neuer Mensch, ein neuer Charakter dann zu uns kommen wird.
Genau. Ja, bin es ist schon viel los gespannt. So dann.
Ja. Und wenn man schon beim ersten Kind merkt, so, da kommt man so ein bisschen an seine Grenzen oder das wühlt einen auf oder macht was mit einem.
Ja. Was auch darf, ne? Also ich finde, weiß ich nicht, man hat manchmal auch so das Gefühl, man muss alles schaukeln oder man darf nicht so viel rumjammern. Und manchmal gibt es aber einen Grund zum Jammern und dann darf das auch sein und dann darf man, finde ich, einfach auch schauen, wie kann es jetzt weitergehen und was möchte ich eigentlich, ne? Also ich finde das auch total in Ordnung und ich weiß auch nicht, aber jeder, der Familie hat, der weiß, dass die Zeiten, dass es herausfordernd ist so, ne? Und die Kinder bringen einfach unheimlich viel Energie mit. In der Welt ist sowieso super viel los und wir leben einfach heutzutage auch relativ isoliert, ne? Also und jeder hat irgendwie, keine Ahnung, jeder zweite baut ein Haus oder sonst was. Es sind einfach auch wirklich dann herausfordernde Zeiten mit Stress verbunden.
Ja, und ich finde auch gerade durch diese Corona-Zeit, da hatte man jetzt auch nicht so den engen Austausch mit anderen Mamis oder dann eher online oder über WhatsApp oder wenn ich denke, wie oft ich meine Mädels gesehen habe, das kann ich an einer Hand abzählen, weißt du, das ist schon.
Total.
Und jeder ist so alleine dann, ja.
Ja, voll. Und das ist, es gibt ja dieses Sprichwort, zumindest auf Englisch, ich weiß nicht, auf Deutsch irgendwie so, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein Dorf oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie die deutsche Version ist. Und ich finde einfach, man darf sich sein Dorf aufbauen. Da darf man, das darf man sich einfach bewusst machen. Denn dieses 24-Stunden-Mutter-Ding, das hatte ich selbst und habe dann auch realisiert, das ist einfach sehr krass und ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist, ehrlich gesagt. Ne? Ich finde, jeder muss seinen Anteil finden, von wegen, wie viel brauche ich, das darf total variieren, aber ich glaube, keiner muss das Gefühl haben, ich muss das 24/7 alleine schaffen, weil ich glaube auch nicht, dass das so menschlich ist. Und wenn man sich Naturvölker anguckt, dann sieht man da auch, dass die Mütter einen halben Tag nicht mit ihren Kindern zusammen sind. Ne? Und ich glaube, gerade weil wir halt so isoliert heutzutage wohnen und jetzt klar, die Pandemie hat es nicht weniger schwer gemacht, ne, dürfen wir einfach wirklich unsere Eckpfeiler aufbauen und schauen, wo kriege ich gute Betreuung, wer kann mich unterstützen und was kann ich machen, um mich da auch zu regulieren. Ne? Denn wir sind so ein wichtiges Glied im Familienleben und letztendlich geht es unserer Familie so gut, wie es uns geht. Ne? Und da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, wenn wir uns was Gutes tun, dann hilft das der Familie ja per se. Ne?
Ja. Ich hatte es auch immer gemerkt, wenn ich jetzt meine Kontrolluntersuchung bei der Frauenärztin hatte, jetzt in der zweiten Schwangerschaft, da habe ich ja den Kleinen dann auch immer zu der Oma gebracht und sobald ich wieder ins Auto gestiegen bin, so ohne Kind, dann hörst du laut Musik und ich habe ihn nach 2-3 Freiheit. Stunden total anders wieder abgeholt, wie ich ihn vielleicht hingebracht habe. Und das stimmt schon, was du sagst, dass man da so auf sich einfach mehr achtet.
Ja, man darf sich einfach auch rausnehmen und ich glaube, Ich glaube, also ich finde, habe ich ja selbst auch so erfahren, ne? Es prasseln unheimlich viele Erwartungen von außen auf einen, wie Familienleben oder Mütter sein sollen. Und selber hatte man vielleicht auch eine gewisse Vorstellung, ne? Und ich glaube einfach, wenn man es erfährt und da so durchgeht und hier und da darf man dann einfach auch realisieren, so läuft es für mich nicht. Und das möchte ich ändern. Und ja, und so geht es uns allen gut. Und das sind dann auch gute Entscheidungen.
Ja, ich habe es zum Beispiel auch nie verstanden, wenn Mamas dann geklagt haben, sie kriegen ihren Haushalt nicht hin, wo ich mir dachte, du bist den ganzen Tag zu Hause.
Ich höre furchtbar, ne?
Mein Kleiner, wenn ich den Staubsauger raushole, der macht den permanent einfach aus. Das kann mich auch zu Weißglut bringen. Also wirklich, ich komme da oder ziehe am Kabel oder will natürlich mitmachen, aber das sind so Situationen, wo ich mir denke, okay, deswegen könnte es sein, dass es bei manchen einfach nicht funktioniert hat. Oder dann anders.
Voll. Und da sprichst du total wichtige Punkte an. Ich glaube einfach, manche Sachen, die versteht man erst, wenn man Mutter ist. Das ist so. Und früher dachte man da so, oh geil, ganzen Tag zu Hause.
Genau. Oder auf dem Spielplatz, wo schönes Wetter ist.
Und dann weißt du, ist krass anstrengend. So,
Manchmal wünschte ich könnte mit meinem Mann tauschen und sagen, du bleibst jetzt hier und ich gehe jetzt arbeiten. Und er sagt manchmal auch ganz klar, du, ich bin Gott froh an manchen Tagen, dass ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt zur Arbeit.
Ja, aber schön, dass er wenigstens da ehrlich ist. Ne?
Hat aber auch gedauert.
Ja, das darf sich dann alles entwickeln. Ne?
Ja, so ist es. Cool. Nee, richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit, Julia.
Ja, super, gerne. Danke auch. Es ist echt so eine Leidenschaft geworden, muss ich sagen. Also ich könnte jetzt auch mit dir, ich hätte jetzt direkt auch Interesse, da weiter einzusteigen.
Ja.
Genau, und über eure Familiensituation zu sprechen.
Toll. Das ist auch toll, dass du das einfach machst. Ja. Und da sowas Tolles entwickelt hast, also.
Ja, aus eigener Not so gesehen raus, ne? Aber ich habe so gemerkt, da spricht halt auch keiner drüber und es betrifft aber, also ich weiß wirklich nicht, ob es bestimmt auch in unterschiedlichem Ausmaß, aber ich habe das Gefühl, dass so Wut und auch Mama-Wut, das gehört einfach auch dazu. Und
wie du gesagt hast, es ist halt auch irgendwie mit Scham besetzt.
Total,
Und da sich jemandem zu öffnen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Und deswegen dachte ich auch, ich muss da echt mal eine Podcast-Folge drüber machen.
Ja.
Ja, weil es wird, ich glaube, da kommt jeder mal an den Punkt.
Und ja, total.
Der eine mehr, der andere weniger, der andere vielleicht nur verbal, der nächste wird vielleicht irgendwie dann doch mal handgreiflich und versinkt dann in Selbstzweifel.
Genau, und dann traust du dich vielleicht nirgendwo das zu sagen. Und das ist genau das, was ich meine. Ne? Dann probiert man weiter zu rasen, ist so beschämt über was passiert ist und dann kann man es halt nicht knacken. Ne?
Ja.
Und mich berührt das einfach auch immer so sehr, wie es Familien geht und dann auch, wenn man dann mit denen gearbeitet hat, wie es dann danach sein kann. Und das wünsche ich mir so jedem. Und ob man jetzt mit mir arbeitet, mit jemand anderen oder sonst was, also irgendwie ist mein Anliegen auch zu sagen, gib dich mit nichts zufrieden, was irgendwie zu anstrengend oder ist und dich nicht glücklich macht.
Ja.
Und und bleib damit nicht allein. Ne? Das ist schon wichtig.
Mhm. Ja. Doch, richtig, richtig wertvoll, was du da machst, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge auch genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es wahnsinnig bereichernd, mit Julia über dieses Thema elterliche Wut zu sprechen. Ich kann euch auch nur ermutigen, schaut da selber hin, schaut, was sind eure Themen und wie kann euer Familienleben da einfach besser funktionieren, wenn ihr so manche Dinge wisst und wenn ihr auch wisst, wie ihr selber damit umgehen müsst. Ich glaube, ich werde da selber auch noch sehr, sehr viel lernen und vielleicht werde ich auch mal Julia zu Rate rufen, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, auch zu wissen, es gibt Menschen, die können einen da unterstützen, auch bei so einem Thema, auch bei einem Thema, was vielleicht so ein bisschen mit Scham und Angst besetzt ist. Und ja, weil mich einfach selber dieses Thema so interessiert hat und weil das gerade bei uns einfach selber aktuell so ein aktuelles Thema ist, habe ich gesagt, ich mache darüber eine Podcast-Folge und deswegen lasst mir gerne auch mal auf Instagram ein Feedback da, wenn euch diese Folge gefallen hat und euch einen Mehrwert geboten hat. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder hier mit dabei seid. Bye Babylicious, bis dahin, macht's gut. Ciao.